Ich war 6 Monate verheiratet mit einer Spanierin.
Ach.
Reden wir über das erste Mal scheitern,
Ja.
ja.
Es ist Montag und ich könnte mir keinen schöneren Tag vorstellen als diesen, um über das Scheitern zu sprechen. Oh doch, Donnerstag. Donnerstag, denn ihr Patreone, die ihr schon fleißig gespendet habt und somit mein Interviewformat Scheitern für Anfänger unterstützt habt, könnt uns ja schon 4 Tage vorher hören und sehen und das zu einem besonderen Anlass, denn es ist die erste Folge von Scheitern für Anfänger. Mein heutiger und erster Gast der Sendung ist Steffen Böttcher. Eigentlich war er Grafiker und zwar ein ziemlich erfolgreicher. Im Grunde hatte er alles, was man sich nur wünschen kann. Doch er bekam einen Burnout, was zwar viele Schwierigkeiten mit sich brachte, gerade finanzieller Natur, gleichzeitig aber auch dazu führte, dass er alles hinschmiss und von vorne begann.
Dann gab es am Ende wirklich so einen Moment, wo meine Frau dann damals das Spielzeug der Kinder aus dem Regal geräumt hat und die Regale bei eBay Kleinanzeigen reingesetzt hat, um wieder mal eine Woche zu schaffen.
Heute ist er Fotograf, Autor, Blogger und macht unter anderem Workshops, sogenannte Mindclasses, indem er die Menschen auch so ein bisschen dahingehend motiviert, mehr darauf zu achten, was einen glücklich macht. Und so beginnen wir mit Steffen Böttcher, aka dem Stilpirat, dessen Homepage und weitere Infos ich euch in die Infobox schreibe. Teil jeder Sendung ist der sogenannte Lebenslauf des Scheiterns, von dem ich auf welt.de gelesen habe und den jeder Gast von mir bekommt und ausfüllen soll. Auch diesen findet ihr auf Patreon oder, wenn wir ein bisschen Geld zusammen haben, bald auch auf unserer Homepage. Ja, falls ihr selbst Erfahrungen mit dem Thema Burnout gemacht habt oder gekündigt habt, um einen Neuanfang zu starten, dann teilt gerne eure Geschichte mit mir. Auf Wunsch selbstverständlich anonym. Ihr erreicht mich unter den Social Media Kanälen von Scheitern für Anfänger, könnt mir aber auch gerne eine E-Mail an info@maggieherker.de schicken oder ganz einfach einen Kommentar verfassen. So, und dann gucke ich einfach mal, was so reinkommt, denn mein Wunsch wäre es, eine gemeinsame Nachbesprechung zu jeder Folge zu machen, sei das in einem Livestream oder in einem Video. Aber zuerst gucke ich mal, ob da eurerseits überhaupt Interesse besteht. So, und zu guter Letzt pflegen wir in jedem Interview die Tradition, gemeinsam einen Glückskeks zu öffnen. Dieser sollte eigentlich als Icebreaker dienen oder in unangenehmen Momenten zum Einsatz kommen. Aber am Ende folgen eigentlich nur motivierende und inspirierende Worte. Daher beginne ich die erste Folge Scheitern für Anfänger mit einem Satz, der mir mit meinen Selbstzweifeln in den letzten Tagen besonders geholfen hat. You don't have to be great to start, but you have to start to be great. In diesem Sinne, lasst uns beginnen. Viel Spaß bei der ersten Folge Scheitern für Anfänger. Dann direkt mal die Frage am Anfang. Wenn du hast eine E-Mail von mir bekommen, eine Nachricht, in der steht Steffen, ich möchte eine Sendung über Scheitern machen, da habe ich an dich gedacht. Was denkt man da, wenn man so eine Nachricht bekommt?
Also gar nichts Schlimmes, weil Scheitern für mich nicht negativ konditioniert ist. Also ich glaube, das Fehler machen und Scheitern und beides irgendwie eine ganz, ganz schlechte Konditionierung haben bei uns. Das ist in der USA, also im amerikanischen Sprachraum, also in Amerika weniger der Fall. Da gehört Scheitern. Wenn du nicht wenigstens 3 Startups mit ein paar Millionen in den Sand gesetzt hast, bist du da nichts wert, so ungefähr. Ne? Bei uns ist das unglaublich negativ besetzt und ich habe mich von dieser Konditionierung sowieso frei gemacht, weil ich weiß, dass ich rede da ganz offen über mein Scheitern und ich weiß, dass das einfach dazugehört und wie sehr es mich weitergebracht hat.
War das schon immer so?
Nee, ich habe das gelernt. Also mit jedem Mal scheitern, muss ich sagen, aus heutiger Sicht habe ich immer wieder ein Stück dazugelernt und bin immer wieder klüger geworden. Und animiere, also ich mache ja auch Workshops und die Leute kommen zu mir und fragen immer, versuchen immer so eine Abkürzung zu nehmen. Ich animiere die Leute dazu zu scheitern und auf Risiko zu gehen und Fehler zu machen, weil das der einzige Weg ist, wie du wirklich lernst. Also wie du das, was für dich funktioniert, rauskriegst. Weil die Leute, die wollen immer, die gucken mir dann über die Schulter, was ganz toll ist, und die wollen dann immer wissen, ach, das hat zu dem geführt, dann mache ich das lieber nicht oder so. Aber das heißt ja nicht, dass es für sie im Speziellen genauso läuft. Also das Handbuch des Scheiterns ist ja ein dickes, großes. Du kannst ja nicht sagen, nur weil das jetzt bei mir nicht funktioniert hat oder funktioniert hat, muss es bei ihm jetzt nicht funktionieren oder funktionieren. Diese Regularien und diese Gesetzmäßigkeiten gibt es ja nicht.
Wenn du vom Scheitern aber sprichst, wie würdest du jetzt erstmal, weil ich glaube, Scheitern definiert jeder anders, ne? Der Mensch, der sehr darauf fixiert ist, Geld zu verdienen, viel Geld zu verdienen, der würde wahrscheinlich mit Scheitern in Verbindung bringen, viel Geld zu verlieren.
Ja, auch das gehört dazu, habe ich auch schon mehrfach gemacht, ja.
Hast du schon mal ein finanzielles Risiko, bist du auch eingegangen?
Ja. Also ich war bei meinem, letzten großen, vorletzten großen Scheitern, ach, durch so viele, also das ist natürlich Quatsch, das vorletzte, also von dem letzten großen Ding, meinem Burnout, da war mir finanziell ruiniert. Mhm. Also das war wirklich so, das, wovon alle sagen würden, das darf mir nie passieren. Das, was eintritt, wenn du sagst, wenn du Angst hast. Ja. Also kein Geld mehr, nicht mehr wissen, wie es weitergeht. Ja. Ein Haus haben, was du abbezahlen musst, zwei Kinder haben. Und
aber was ist passiert direkt? Also du hast deinen Job...
Ich war, wie soll ich sagen, also ich war in der Zeit selbstständig. Vorher auch, also ich war vorher erst... Ich war vorher 10 Jahre in der Agentur, habe mich dann selbstständig gemacht und war zum Zeitpunkt meines ersten Burnouts klingt, als hätte ich ein zweites, zum Zeitpunkt des Burnouts 8 Jahre erfolgreich selbstständig und habe wirklich für große Kunden gearbeitet. Also hatte in Übersee, also in USA Kunden, ich hatte in Asien Kunden.
Aber man muss dazu sagen, nicht als Fotograf, sondern du hast Logos entworfen und Grafiker.
Ich habe hier in Deutschland CD-Cover gemacht, ganz viele, auch für bekannte Leute. Habe damals für so Amerikaner diese Pimp My Ride, ich weiß nicht, ob du die noch kennst aus MTV, für die habe ich Zeug gemacht.
Ach geil.
Ich habe für Commodore Verpackungsdesign gemacht. Mhm. Also das, wo jeder hin will. Und ich habe eigentlich, ich sag mal, ganz gutes Geld verdient, aber es lief halt. Ich habe es auch immer wieder ausgegeben. Ich bin keiner, der Geld hortet und mir ist es auch immer relativ egal. Und dann kommt so ein Punkt, wo du nicht mehr weiterarbeiten kannst. Also wo ich wirklich körperlich am Ende war auch. Also nicht nur psychisch, sondern auch körperlich. Und es ging gar nichts mehr. Und du merkst so, dass oh, hätte ich mal gespart. Oh, und diese letzten 3.000 Euro, die da vielleicht noch rumliegen, werden weniger, nehmen ab, du fängst an, dich zu verschulden. Ja, ich habe damals, ich habe ja Musik gemacht, viele Jahre noch parallel, mein ganze Pianos verkauft, alles, was ich an Studio-Equipment hatte, verkauft. Das hat uns dann immer über die Zeit gerettet und dann gab es am Ende wirklich so einen Moment, wo meine Frau dann damals das Spielzeug der Kinder aus dem Regal geräumt hat und die Regale bei eBay Kleinanzeigen reingesetzt hat, um wieder mal eine Woche zu schaffen. So,
ja, ne? Ja. War dir denn damals schon bewusst, ich habe einen Burnout, oder war das für dich erstmal so eine Situation, wo du nicht mal wusstest, was ist mit mir denn los? Weil das ist doch eigentlich, hattest du doch alles, theoretisch.
Nee, ich konnte schon direkt einordnen. Ich hatte weder Lust auf Arbeit, ich hatte weder Lust, das zu tun, wofür ich angefragt wurde. Ich habe in der Zeit unglaublich spannende Projekte angeboten gekriegt, die ich gerne gemacht hatte, auch CD-Cover von großen Bands und so. Und ich dachte, ich habe da keine Lust zu. Ich hatte zu nichts mehr Lust. Es ging gar nichts mehr. Ich habe vor diesem Rechner gesessen und den Apfel auf der Rückseite gesehen. Mhm. Also mir war relativ schnell klar, dank Internet googelst du schnell. Mhm. Ich meine, ich weiß, es ist immer so gefährlich, irgendwie sich medizinisches Wissen da irgendwie aus dem Internet zu holen, aber es passt da einfach alles zusammen. Telefon klingelt, Panikattacke. Also es geht damit los, dass du anfängst zu zittern und deine Hand auf der Maus ruht und du jedes Telefon klingelt und alles, jedes Wort von jeder Person, auch die du liebst, zu viel wird. Und dann merkst du eigentlich, das war's.
Was hast du getan? Was waren die ersten Schritte, die du dann eingeleitet hast, dass es dir wieder besser geht?
Ja, zum einen erstmal einordnen, das ist das Wichtigste. Mhm. Also für sich selbst erstmal sehen, Alter, das ist jetzt ernst. Ja. Das Ding ist, man unterschätzt es. Wir hatten mal so eine Phase, wo die Leute gesagt haben, Burnout, schlimm. Dann haben sich Leute darüber lustig gemacht und dann hieß es, naja, wenn du heute kein Burnout hattest, dann bist du kein richtiger Künstler oder bist du kein richtiger...
Ja, das halte ich auch für unglaublich schwierig, deswegen.
Wenn du einmal wirklich drin warst, dann weißt du, und das ist das perfide, ist es vorbei. Das ist so, einmal Burnout oder immer, ich sage das, vergleich das mal so ein bisschen wie mit einem Alkoholiker. Du bist, du hast die Anlage dafür und du kommst unglaublich schnell wieder rein. Was ich heute gelernt habe, ist, die Zeichen vorher zu merken. Also ich merke, wenn meine innere Unruhe größer wird, ich merke dieses, auch dieses körperliche Gefühl, die Sensoren sind früher an und ich kann heute besser abbremsen. Trotzdem.
Wann musstest du das letzte Mal abbremsen?
Jetzt vor 3 Monaten. Mhm. Also ich war jetzt im letzten Jahr, im Dezember, muss ich sagen, schlimmer noch als damals drin. Konnte das aber für mich jetzt sehr gut. Also ich war, jetzt mal so, ich war diesmal körperlich tiefer drin. Also es war wirklich so, dass ich vor Erschöpfung gekotzt habe. Mental aber durch die Zeit gestärkt war, dass ich wusste, wie ich damit umgehen kann.
Weil du ja auch schon die Erfahrung gemacht hast.
Genau,
ja.
Genau.
Ja.
Und weiß einfach, dass ich dann du musst einfach die Spielregeln ändern in so einem Moment. Und damals auch, das geht bis heute, kriege ich die Software, mit der ich damals gearbeitet habe, Illustrator, auf, ne? InDesign, ich kriege es nicht mehr auf.
Das war, finde ich, das habe ich schon gehört. Ich glaube, in Ben Hammers Interview oder ich weiß gar nicht mehr, in welcher Konstellation das war. Und das fand ich total interessant, weil ich auch mal so eine Phase hatte, da konnte ich Photoshop nicht mehr öffnen. Das hat sehr lange gedauert, auch bis heute immer noch mit Bauchschmerzen. So. Wie hast du denn dann zur Fotografie gefunden?
Das war, ich habe immer schon so ein bisschen fotografiert nebenbei, aber ohne das jetzt mit dem Anspruch zu verknüpfen. Ich hatte damals so ein paar Leute, die mir geholfen haben, die mir Tipps gegeben haben. Und einer dieser Tipps war, du musst dir irgendeinen Knopf suchen, auf den du drückst, der dich runterholst. Weil dein ganzer Fokus ist permanent im ich habe kein Geld mehr, wie soll es weitergehen, ich kann in meinem Job nicht mehr arbeiten, ich habe keine Ideen mehr. Und du fokussierst dich einfach darauf und das multipliziert sich. Und ich habe in der Phase mich versucht abzulenken, abwaschen. Stures Abwaschen hilft unglaublich. Lange Spaziergänge musst du aufpassen. Ja, aber musst du auch aufpassen, dass du dich da nicht in so eine Feedback-Schleife gehst. Du brauchst halt wirklich was, worauf du dich konzentrieren kannst. Und ich habe damals angefangen, analog zu fotografieren. Wirklich eine alte Rolleiflex, zumindest so eine doppeläugige. Und dieser Prozess des Fotografierens, des Entwickelns, Scans, alles ist ja, das hält dich ja erstmal in einem anderen Fokus. Der hat mir dann quasi geholfen. Und darüber bin ich dann auch reingekommen, dass Leute sagten, oh, das ist aber geil und so, was du machst.
Als ich dich kennengelernt habe, fand ich es unglaublich sympathisch, als ich nämlich gesagt habe in der Runde, hört mal, ich sehe mich nicht als Fotografin, weil ich habe keine Ahnung von Techniken. Auf einmal guckst du mich an und sagst, ja, ich auch nicht. Ich wusste ganz lange nicht, was Blende, wie und was. Ja. Das fand ich so erstens sympathisch und zweitens, glaube ich, sollten das draußen ganz viele Leute wissen, dass es nicht nur um Technik und um dieses sture Equipment hier und da. Natürlich kommt das irgendwann mit der Zeit, ne? Was war denn so ein Fehler, den du ganz lange vielleicht gemacht hast beim Fotografieren? Oder gibt es sogar vielleicht ein Foto, wo du sagst, also im Nachhinein, was habe ich mir denn dabei gedacht?
Also der größte Fehler, den ich immer sehe bei den Leuten, ist auch bei mir, zu fotografieren, wie man glaubt, dass der Betrachter es gut findet. Du musst anders rangehen. Gefällt es dir? Ist das, was du da gerade machst? Klopft dein Herz? Ist es das, was du willst? Ist es deine Bildsprache? Ist es das, was du siehst? Drüber nachzudenken, das könnte jetzt, ich fotografiere jetzt, angenommen, ich fotografiere dich. Drüber nachzudenken, welche Fotos dir gefallen könnten, ist der größte Fehler. Sie müssen erstmal nur mir gefallen.
Daraus schließe ich aber auch, dass du wahrscheinlich dann, dass Kritik dich nicht so juckt, wenn andere deine Bilder wiederum kritisieren.
Das ist auch ein Prozess. Doch, am Anfang hat mich das sehr gejuckt. Ja, weil das, ich dachte, ich konnte das nicht einordnen. Ich habe gedacht, ey, wieso? Ich sehe das, ich finde das geil. Und dann kommt einer und sagt, nee, das ist doch scheiße. Und dann fängst du über die Zeit überhaupt erstmal an einzuordnen, kann der das überhaupt einschätzen? Von wem kommt das? Wo ist der in seiner Laufbahn, in seiner fotografischen Karriere? Ich bin sogar so weit, dass ich Leute, die ich selbst bewundere, wenn die mich kritisieren, was durchaus passiert, weil ich mir aktiv auch Kritik hole, tangiert mich das gar nicht. Also ich habe ein ziemlich genaues Bild von dem, was ich machen möchte. Das schwankt, aber es trichtet sich immer mehr über die Jahre. Also ich weiß immer mehr, dass ich Das ist verrückt. Ich habe analog angefangen, bin dann in die Digitalwelt rein, habe irgendwann gesagt, ach, das ist doch ein Riesenaufwand und kein Mensch braucht das mehr. Und fange jetzt wieder so an, jedes Bild wertzuschätzen und viel mehr analog zu fotografieren. Gerade. Also ich gehe jetzt im Moment gerade voll auf Sofortbild, baue mir eine eigene Kamera, die es noch nicht gibt, mit Heißkleber und Pfeile, wo ich eine normale Kamera sozusagen sofort ein Bild rausziehen kann. Ich will einfach nicht das Ding hinterher in den Rechner reinladen, über eine Karte, sondern ich will das Bild machen und dann soll es da sein, sofort rauskommen. Es will vorher überlegt sein. Also so weit bin ich jetzt mittlerweile schon. Ja. Und wenn ich 5 Bilder am Tag mache, die aber geil aussehen, dann reicht mir das. Ich will das auch nicht mit dem iPhone nochmal sicherheitshalber oder so. Nee.
Cool. Wenn du sagst, dass du am Anfang schon Kritik, das ist dir nahegegangen, welchen Rat hat dir denn mal jemand gegeben, den du auch umgesetzt hast und wo du im Nachhinein sagst, hätte ich mal nicht auf den gehört?
Gab's nicht.
Nee?
Nee. Also ich habe immer relativ schnell für mich entschieden, dass ich besser auf mich höre.
Wenn es darum geht, beispielsweise, hast du schon mal ganz bürokratisch oder Verträge unterschrieben? Weil manchmal gibt es ja so Zusammenkünfte von Freunden, die wollen was aufziehen zusammen. Hatte ich mal. Was heißt Freunde, Bekannte? Und ich hatte keinen Vertrag. Hattest du sowas schon mal? Auch Bildrechte sind wahrscheinlich immer so ein
Nee, Thema. Ich mache immer Handschlag. Na, ja. Das kann ich auch nicht sagen. Ich habe schon Firmen gegründet auf Papier mit Leuten schon in den 90ern, GmbHs gegründet, die hinterher total gefloppt sind und sowas. Da hatte ich einen Vertrag. Was Bildrechte angeht und sowas, fuck. Also das ist mir, ich mache meine Bilder und ich, ehrlich, also ich bin da, ich mache die, damit die Leute angucken. Ja. Ich werde dafür bezahlt. Ich denke nicht drüber nach, dass das vielleicht das Bildrecht meine Rente irgendwann ist, weil ich denke nicht in solchen Kategorien.
Ja. Also bist du da auch noch nicht auf die Fresse geflogen?
Ach doch, was heißt auf die Fresse geflogen? Das ist immer so die Frage, lad mal keine Bilder auf Facebook hoch, weil dann haben die Rechte. Nein, das ist totaler Käse, die haben Nutzungsrechte, weil sonst kannst du es nicht hochladen. Mhm. Und eins meiner Fotos ist mal wirklich gelandet, also der Fall, wo alle sagen, dass Facebook irgendwie ich weiß nicht, ob es eine Werbung, eine Kampagne, jedenfalls war das, haben die das da irgendwie genutzt. Mhm. Und alle, ich kriegte von allen Seiten Mails, das heißt, war super, finde ich cool, die nutzen das, haben mich sogar verlinkt, ist auch geil. Ich meine, habe ich 2000 Follower mehr gehabt. Also ich finde es auch blöde, da jetzt hinzuschauen, aber ihr habt das jetzt nicht und ich habe kein Geld gekriegt und so.
Ja,
fuck. Was anderes wäre es natürlich, wenn ich jetzt ein Foto mache und Coca-Cola oder Nestlé oder sowas nimmt das als Kampagnenfoto. Also gerade bei Firmen, die ich nicht mag, wäre ich da, glaube ich, schon. Aber die sind ja klug, das würden die ja nicht machen. Also ich sag mal, die Leute, die wirklich relevant sind für jemanden als Foto, also für Fotografen, die wirklich eine relevante Größe darstellen, dass sie Bildrechte, Nutzungsrechte verletzen, die machen das nicht, weil sie klug genug sind. Die anderen, die das machen, weil sie zu doof sind, da kriegst du auch kein Nutzungsrecht. Also
hast du viele Bewerber, also hast du eine Ausbildung gemacht, hast du studiert, wie muss man sich
da vorstellen? Ich habe viele Ausbildungen gemacht. Ich bin ja in der DDR groß geworden, da gab es die Polytechnische Oberschule, auf die bin ich gegangen, 10 Jahre. Habe danach eine Ausbildung gemacht als Chemikant, oder Chemiefacharbeiter hieß es damals.
Ich war was ganz anderes. Wobei beim Entwickeln vielleicht?
Ich kann bis heute keine chemische Formel aufstellen. Ich weiß nicht, wie ich da durchgekommen bin, ehrlich gesagt. Als meine Ausbildung zu Ende war, ich glaube, einen Monat später bin ich abgehauen, hier im Westen. Und habe hier als Chemiefacharbeiter bisher hier nicht erstmal angenommen. Also die haben ja die haben das ja irgendwie die Ausbildung nicht anerkannt sofort. Das hat ja gedauert. Ja. Und ich habe damals hier bei Mobil-Oil im Hafen irgendwie Fässer von links nach rechts geschoben und so. Habe Hilfsarbeiten gemacht für 10 Mark die Stunde. Also erstmal 2 Jahre, glaube ich.
Ja.
Und habe dann überlegt, dass es alles scheiße ist und wollte eigentlich unbedingt in die Werbung und dann gab es irgendwie nichts und dann habe ich Industriekaufmann gelernt. In der zweiten Ausbildung und auch da auch kein Geld, auch als Barpianist mich über Wasser gehalten nebenbei und bin dann danach als Kaffeekocher in der Agentur sozusagen. Kopien und Kaffee kochen und so und Daten eingeben. Und dann gab es so zwei Schienen. Abends, tagsüber war ich in der Agentur, nicht viel verdient, war Kaffeekocher. Und abends dann in so einem Studio gejobbt, in so einem Tonstudio, Elbdeich. Hab da irgendwie aber schon verrückterweise so Rehearsal, also das sind so Probearbeiten, also Proben von großen Künstlern irgendwie. Damals war echt total in, die haben da geprobt. Und Roland Kaiser und keine Ahnung, also so komische Leute. Und hab teilweise dann auch mit Aufnahmen gemacht und so. Hab da über parallel immer Mucke gemacht, also in wirklich so schlimm Top-40-Bands gespielt und Coverbands. Und tagsüber in der Agentur gejobbt. So, und das habe ich lange gemacht, bis das in der Agentur immer besser lief, besser lief, besser lief und ich dann schon eigene Projekte kriegte. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht und bin es geblieben.
Aber man unterschätzt total, wie man reinkommt in eine Firma durch ein Praktikum. Das kann dein Jackpot werden, weißt du? Dann mach dich am Anfang zum Affen, koch den Kaffee, arbeite gut für wenig Geld dann, wenn es nicht umsonst ist. Aber irgendwie ist die Bereitschaft bei vielen irgendwie nicht mehr ganz so da zu sagen, ich koche erstmal den Kaffee, die wollen immer gleich so direkt.
Ja, das ist aber auch konditioniert. Die Leute wollen relativ schnell so erfolgreich sein. Aber ich glaube, wir müssen mal wieder dahin zurückkommen, dass es ums Leben geht und nicht ums Ankommen. Ja. Du siehst es bei es gibt tolle Beispiele. Reinhold Messner, wenn du den fragst, wie war der Moment, als du auf den Mount Everest gekommen bist? Ich habe mal einen Vortrag von ihm gehört. Der hat gesagt, Leere. Da war nichts. Ich habe nichts gespürt. Alles, von dem ich geglaubt habe, dass es da oben passiert, passiert nicht. Ich habe erst wieder Freude empfunden, als ich unten war und lachende Kinder gesehen habe. Und genau das ist es. Als träumst du vom Ferrari fahren, wenn du Ferrari-Fahrer bist? Nee. Als Kind spielst du doch im Sand, doch nicht um wenn du eine Burg baust, doch nicht um ein Haus zu haben. Mhm. Macht das Spielen Spaß. Mhm. Und um ein drittes Beispiel zu nehmen, es gibt eine tolle Pressekonferenz, toll war sie nicht, Pressekonferenz Michael Schumacher, Monza war das, glaube ich, wo der erfolgreichste Formel-1-Rennfahrer der Welt war und nie jemand vor ihm jemals so viele Siege abgeräumt hat. Und so ein Journalist fragt ihn, und wie fühlt sich das an? Und der Typ bricht in Tränen aus. Weil er merkt, besser wird es nicht. Es geht nicht besser. Und es geht einfach nicht ums Ankommen. Es geht nicht um, hier, ich habe jetzt mein Haus, ich habe jetzt hier die Kohle, ich habe die dicke Karre. Es geht um das Machen. Das macht viel mehr Spaß. Und das, ich glaube, das ist zu wenig konditioniert. Ich kriege auch, wenn Leute zu mir kommen und wollen ein Praktikum bei mir machen. Können sie alle machen. Und dann sagen sie, was verdiene ich denn da? Ich sage, what? Ich weiß, wie viele Jahre ich für Umme gearbeitet habe, um zu lernen. Das ist.
Und man hatte ja auch Bock einfach, ne? Also es war ja nicht, man hat es nicht wegen dem Geld gemacht, sondern man wollte einfach machen, hat nicht viel nachgedacht und zack.
Ne? Und man muss sich eher wirklich, weil wirklich glücklich wirst du in dem, was du tust, nicht in dem, wo du ankommst. Ja. Das ist komischerweise in unserer Gesellschaft zu wenig.
Es wird immer dieses Warum gefragt. Warum machst du das? Du gehst ja auch nicht zu einem Kind, das Ball spielt, weil du vorhin das Beispiel mit dem Kind gesagt hast und fragst, warum spielst du mit dem Ball? Ja, weil es dem Kind halt Spaß macht eben. Ne?
Genau.
Ich finde es auch mit dem Mount Everest ein sehr schönes Beispiel, weil ich war das erste Mal, als ich etwas bekommen habe, was ich wollte, total überfordert, weil ich eben nicht glücklich war. Ich habe gemerkt, fuck, Leere. Genau das, was du beschrieben hast. Das hat mich dermaßen überfordert und ich habe mich selber total fertig gemacht, weil ich mir dachte, du musst jetzt glücklich sein. Warum bist du nicht glücklich?
Das sind die zwei, ich nenne sie immer die zwei großen Enttäuschungen in meinem Leben. Mhm. Ich bin hier damals rübergekommen aus der DDR. Die erste Enttäuschung war, es gibt alles, aber ich kann es mir nicht leisten. Also zu sehen, fuck, ich kann mir jetzt alles kaufen, ich kann überall hinreisen, aber irgendwie dann wieder doch nicht. Und die zweite große Enttäuschung war, als ich mir alles leisten konnte, weil es hat sich nicht verändert.
Ja.
Also plötzlich das Geld zu haben, alles dir kaufen zu können und festzustellen, macht mich jetzt auch nicht glücklicher. Ja. Darum geht es eben nicht. Ja. Das sind diese, also etwas nicht zu bekommen als Enttäuschung und es hinterher zu bekommen. Das sind so diese zwei großen Enttäuschungen, die du haben kannst. Und daraus folgt irgendwann, du musst dich auf das konzentrieren, was du bist, warum du etwas tust.
Ja. Hast du die Kunst, ein kreatives Leben zu führen
gelesen?
Da steht nämlich auch der Satz drin, es gibt zwei große Enttäuschungen im Leben, genau wie du es gesagt hast, zu bekommen, was man möchte, und nicht zu bekommen, was man möchte. Wenn du jetzt mit deinem, sagen wir mal, 16-jährigen Ich sprechen könntest, was würdest du dem sagen wollen? gerade vielleicht in Bezug auf Scheitern. Ich meine, du machst auch eine Mindclass, du hast viele, wie nennt man sowas, Workshopper, Teilnehmer. Ja. Was ist der Fehler, den junge Leute deiner Meinung nach oft machen?
Dass sie im Ergebnis denken. Also ich würde sagen, die sollen mehr im Handeln denken und weniger im Ergebnis. Und das war bei mir auch immer so. Ich habe immer gedacht, ich muss irgendwann mal ankommen, ich muss irgendwann mal einen Zustand erreichen, der mich glücklich macht. Und habe das aber diesen Zustand, den gibt es, aber nie, der ist nie verbunden mit materiellen Dingen. Mhm. Der ist verbunden mit einer guten Partnerschaft, mit einem, wenn du morgens aufwachst und lächelst. Das ist Ankommen, wenn überhaupt. Aber du lächelst in dem Moment, wenn du weißt, dass was du da tust, dich ausfüllt und glücklich macht. Mhm. Und dass es dir egal wird, was du dafür verdienst.
Ja.
Also ich habe damals eine Sache, das hatte ich ja dem Ben damals auch erzählt, ich habe dann nach meinem Burnout aufgehört, aufs Konto zu gucken. Einfach weil ich, weil das eins der Gründe war, die mich fertig gemacht haben. Immer aufs Konto zu gucken und Schweißausbrüche zu kriegen, dass wir pleite sind. Mhm. Und das habe ich durchgezogen über 8 Jahre und ich bin glücklicher. Mhm. Ich weiß nicht, was auf dem Konto ist. Mhm. Es ist mir egal. Also ich habe eine Karte, da hole ich Geld raus, aber ich weiß nicht, was drauf ist. Ich gucke da nicht nach. Mhm. Und das macht mich viel zufriedener und viel glücklicher, weil ich mich wirklich nur... Ich habe ein Gefühl dafür, was reingeht und ein Gefühl dafür, was rausgeht.
Ja.
Und alles andere ist mir wurscht. Mhm.
Gut, dass das meine... Ich hoffe, meine Mutter hört das nicht. Die wird mich umbringen, weil die sagt eher, du solltest öfter auf dein Konto gucken.
Aber. Naja, aber weißt du, wenn du nicht guckst, dann kriegst du eher... Dann kaufst du dir nicht Sachen, weil du das Geld gerade hast, sondern sagst du, ich weiß nicht, ob ich es mir leisten kann, dann lasse ich es mal lieber.
Ja, und vor allem sich bewusst werden, was will ich denn wirklich? Also die meisten Sachen will man ja nicht zwangsläufig und freut sich auch gar nicht so richtig dran.
Wenn du plötzlich ein bisschen Guthaben hast, dann überlegst du doch, was kannst du dir kaufen.
Das könnte ich, genau. So,
fällt auch weg.
Ja. Oh, das probiere ich mal. Das merke ich mir auf jeden Fall. Ist dir denn Anerkennung wichtig?
Ja. Ich gibt dieses... soll ich da sagen, diesen geilen TED-Talk von Simon Sinek, ich weiß nicht, wen du kennst, The Question of Why, das ist die große Frage nach dem Warum, was treibt dich an? Mhm. Und ich muss sagen, dass Anerkennung eins meiner Triebfedern in der Tat ist. Mhm. Komischerweise, auch das ist negativ besetzt bei vielen. Mhm. Viele sagen, guck mal, mich hat es auf die Bühne gezogen, ich habe auf Bühnen gestanden über viele Jahre, der Applaus war mir wichtig und der war mir wichtiger als die Gage hinterher. Mhm. Ist bis heute so. Also es ist, ich möchte Leute anstecken, ich will Leute begeistern und ich will, dass die das gut finden.
Ja, das ist vor allem so etwas Natürliches, was man in sich hat, das kann man nicht abstellen. Ne? Wenn du heute nicht Fotograf wärst, wärst du wahrscheinlich Musiker oder ist das für dich ein Hobby?
Weißt du, das ist mir wieder bei der Frage, warum. Also es gibt diese zwei Warums. Das eine ist irgendwie Anerkennung, das andere ist, wenn ich es mal übersetze, erzähle ich Geschichten, immer schon. Also ich habe in der Musik Geschichten erzählt, habe in der Grafik Geschichten erzählt, habe versucht mit jedem Booklet, mit dem CD-Cover, was ich gemacht habe, eine Geschichte zu erzählen. In der Fotografie erzähle ich Geschichten und ich habe ja vor ein paar Jahren angefangen zu schreiben, ganz viel. Also auch schreibe für Zeitungen, ich schreibe für Agenturen, Dinge, die jetzt gar nicht auf meinem Blog landen, aber ich bin mittlerweile, habe Bücher veröffentlicht, habe auch ein Buch geschrieben über Fotografie. Mhm. Also ich bin mittlerweile, schreibe ich fast genauso viel, wie ich fotografiere. Also, wenn ich jetzt nicht Fotograf wäre, wäre ich Autor oder Musiker. Also, es hat immer mit Geschichten erzählen zu tun. Und wenn es das alles nicht wäre, dann wäre ich irgendwas anderes, womit ich Geschichten erzählen kann.
Also, blutet nicht dein Herz, dass du lieber Musiker geworden wärst oder so?
Nee, das war eine intensive Zeit, die war cool. Aber auch da muss ich sagen, wäre ich im Nachhinein... hätte ich damals diese Mechanismen gekannt, dann wäre ich auch, das war auch ein Musiker-Burnout. Mhm. Ich habe jedes Wochenende gespielt, auch in der Woche gespielt. Mhm. Also jeden Freitag, jeden Samstag auf der Bühne gestanden. Immer hackedicht, weil es zum Schluss wirklich nicht mehr ertragbar war. Also ich habe mich volllaufen lassen, wirklich, weil ich es nicht mehr ertragen habe. Mhm. Mit Absicht, mit geschlossenen Augen gespielt, nur um mich mal zu verspielen, weil jedes Wochenende dieselbe Scheiße. Das war im Grunde habe ich dann 2005 das letzte Mal habe ich den Klavierdeckel zugemacht und habe den jetzt vor, weiß ich nicht, 2 Jahren das erste Mal auch wieder aufgemacht erst. Also habe viele Jahre nicht gespielt und es funktioniert noch, aber es ist natürlich irgendwie weit weg alles. Aber es hat mich in der Zeit, hat mir überhaupt nicht gefehlt.
Mhm.
Es fehlt mir auch nicht. Ich habe auch nicht das Bedürfnis, mich ans Klavier zu setzen. Es ist eher so, wenn ich Besuch kriege, dass Leute sagen, oh, du spielst Klavier, spiel doch mal was. So. Mhm. Dann spiele ich eigentlich nur noch die letzten Fetzen der Stücke, die mir noch im Kopf sind. So.
Würdest du das als Abbruch sehen? Also Abbruch der Musikkarriere oder Abbruch eines wundervollen Hobbys? Hast du schon andere Dinge abgebrochen?
Ja, weiß ich nicht, Abbruch. Weißt du, ich sehe das ja. Ich mache Dinge, die mir Spaß machen. Ja. Wenn mir das in dem Moment Spaß macht, Klavier zu spielen, spiele ich Klavier. Wenn es mir Spaß macht, zu fotografieren, fotografiere ich.
Also gab es noch nicht so ein Projekt vielleicht, wo du ein Buch oder irgendetwas anderes, wo du irgendwie nach einem halben Jahr gemerkt hast, das ist nicht meins?
Doch, ständig. Innerhalb der Fotografie, permanent. Ja. Also ich habe zum Beispiel mich mal anderthalb, zwei Jahre mit Wetplate-Fotografie auseinandergesetzt. Ja. Das ist halt eine uralte, also die Urform der Fotografie. Das heißt, du gießt auf einer Glasplatte deine Emulsion und fotografierst im nassen Zustand, um es gleich zu entwickeln. Mhm. Also das ist, ich habe da investiert, ich habe mir Einzelcoachings geholt, riesige Fachkameras besorgt, habe mir für ein Heidengeld Glasplatten, Shotglas besorgt, die Emulsionen, die sauteuer sind, diese alten Emulsionen machen lassen und bin da, habe da so unfassbar viel Geld versenkt, um irgendwann festzustellen, nee, ich habe keine Geduld dafür, es ist mir zu abenteuerlich alles und ich glaube, aufgehört habe ich in dem Moment, du arbeitest da sehr viel mit Silber und Chemie und so und du musst tierisch aufpassen, ein Spritzer ins Auge und du bist blind, das ist wirklich so und ich habe immer Schutzbrille auf und in der eine Infusion ist auch Ether. Für Leute, die sich mit Chemie auskennen, wissen, wenn du Ether im Haus hast, dann ist es furchtbar. Mhm. Und eigentlich fixieren tut man mit Cyankali auch. Also es ist wirklich...
alles, was eigentlich schlimm ist.
Und Schlimmste, was du machen kannst. Vor allem, wenn du keine Geduld und keine Ahnung hast. Und dann habe ich weil ich immer Angst davor hatte, dass ich einen Spritzer ins Auge kriege, für einen Fotografen natürlich. Und habe immer die Schutzbrille bei allem aufgesetzt. Und der Tisch war voll gesenkt. Ich habe die Schutzbrille abgemacht kurz, weil ich irgendwie nichts sehen konnte, weil sie beschlagen war und so. Und setze sie dann hinterher wieder auf und habe diesen Sulfatrand hier, einmal einen schwarzen Sulfatrand, der 3 Wochen bleibt. Mhm. Also du siehst wirklich, also du hast dann eine versenkte schwarze Haut. Einen Streifen. Du siehst aus wie so ein Superhonk.
Ach krass.
Und da hat mir dann mein Mentor, der Wörnen, ich habe denen gesagt, wie kriege ich das wieder ab? Gar nichts. Die Haut ist hautverbrannt. Da kannst du nichts machen. Ich sage, ich laufe jetzt 3 Wochen so rum. Ich sagte, naja, was du machen kannst, ist mit so einer Fußraspel, Hornhautraspel, einfach raspeln, weil das heilt wahrscheinlich schneller, als das Schwarze abgeht. Und dann sah ich aus, als hätte ich mit dem Kinn gebremst, also mit dem Gesicht gebremst. Mhm. Ne? Sah wirklich.
Du hast gerade von einem Mentor gesprochen. Ja. Glaubst du, jeder Mensch braucht einen Mentor? Mhm. Hat dir dein Mentor auch mal gesagt, du kannst was nicht? Oder nee, dir die oder Nein gesagt?
Nee.
Also es ist schon die Aufgabe des Mentors, unterstützend, positiv.
Ja, wobei sich das auch, ich sage jetzt mal vorsichtig, ein Mentor im Sinne von, dass ich die Leute anrufe und mit denen rede, ist es nicht. Mhm. Ich nenne sie auch eher stille Berater. Mhm. Das ist ein System, was ich mir über die Jahre sozusagen nicht angeeignet, was für ein Quatsch ist, weil jeder hat stille Berater. Mir ist es mal wichtig, wenn ich jemanden kennenlerne, den ich bewundere, dessen Arbeit ich bewundere, mir anzugucken, was bewundert mich und wie denkt der. Mir ist es völlig egal, wie der arbeitet, weil ich arbeite auf meine Art. Aber die Frage, die mich umtreibt, ist, wie denkt der? Nehmen wir mal ein schönes Beispiel. Paul Ripke kennen wahrscheinlich alle. Mhm. Ne? Paul ist für mich als fotografisch überhaupt keine Inspiration. Mhm. Paul ist mir vom Wesen der Inspiration. Der ist mutig. Wenn ich mich frage, mache ich das so oder mache ich so, dann kann ich Paul fragen, und zwar im Kopf. Dann muss ich nicht den anrufen. Mhm. Ja? Dann überlege ich mir, was würde der denn machen? Ich würde keinen ängstlichen Menschen fragen für mich im Kopf. Mhm. Sondern ich würde dann eher Paul fragen, der würde mir sofort sagen, wenn ich mit dem ein bisschen Zeit verbracht habe, hin und wieder und ein bisschen weiß, wie der denkt. Genauso war es mit vielen anderen. Ich habe nicht einen Mentor, ich habe vielleicht 20, die ich immer dann frage im Kopf, was soll ich denn jetzt machen?
Ja.
Also ich frage mich dann in der Tat in dem Moment, was würde der tun, sozusagen. Mhm. Und das hilft mir. Und ich frage immer den, der dann dazu passt.
Mhm. Und also du hast du schon mal ein Nein kassiert? Eine Absage eines Jobs, den du unbedingt haben wolltest?
Nee. Also ich habe mal eine peinliche, was heißt peinliche, in der Agenturzeit ist es ja immer so, du pitcht. Also du nimmst am Pitch teil, das heißt, es gibt eine Ausschreibung und du entwickelst ein Konzept. Mhm. Wir haben in der Agentur mit ein paar Leuten, nicht 10 Leuten, 2-3 Wochen intensiv und davor noch einen Monat gearbeitet. Also die halbe Agentur war beschäftigt mit diesem Projekt, um das geil zu machen. Und ich sollte das dann auch noch pitchen. Das heißt, ich stand damals bei Unilever im Hochhaus, vor mir 20 Leute im Anzug und ich sollte denen das Konzept verkaufen. Mhm. Und habe es komplett verkackt. Es war komplett, es war auch noch scheißig so, dass wir diesen Job für das Weiterleben der Agentur brauchten. Sonst fielen halt 5 Leute weg. So.
Noch weniger Druck geht gar nicht.
So, und ich stehe schlecht vor. Also ich fand mich gut vorbereitet, ja. Aber ich war einfach, was ich heute weiß, ist einfach, wie viel Körperspannung wichtig ist, wie viel Körperenergie, deine Stütze in der Sprache. Wie stehst du, wo stellst du dich hin, wann holst du Luft, wie viele Pausen lässt du? Das habe ich mir über die Zeit irgendwie beigebracht. Das war damals überhaupt nicht vorhanden. Mhm. Ich stand da stotternd.
Und wie alt warst du damals?
27, 28.
Ja, ja. In meinem Alter, ja. Ich wäre wahrscheinlich sogar noch schlimmer gewesen, oh mein Gott. Aber
ja, und der ist komplett verkackt so.
Also sind diese 5 Leute dann auch gegangen worden? Mhm. Boah, krass. Oh, krass. Aber es, in der Werbung muss man auch dazu sagen, es ist ein Kommen immer. Und Gehen. Alle, also das
du, wird wenn ja du durchgewechselt. Eingestellt wirst, dann weißt du schon, dass du, dass du da nicht lange bist.
Ja, finde ich zwar sehr frustrierend, muss ich sagen, fand ich nicht schön, deswegen bin ich auch gegangen. Wenn du einen Job nochmal machen könntest, wahrscheinlich würdest du, wenn ich jetzt dir eine Zeitmaschine geben würde, würdest du diesen Vortrag nochmal halten wollen oder würdest du den Joker dir für einen anderen Job aufheben, wenn ich dir sagen könnte, du könntest ihn nochmal machen?
Das ist gut. Nee, ich bin froh um jedes Scheitern, weil mich jedes Scheitern nach vorne gebracht hat. Also ich hätte jetzt mal meine erste Ehe nicht haben müssen, vom Stresslevel her. Und vom aber wie gesagt, aus heutiger Sicht war es ein Großteil meiner Leichtgläubigkeit, Naivität und meiner Arroganz verschwunden oder zumindest sehr viel davon, was gut war. Aber es war damals für mich furchtbar.
Ja.
Ich würde nichts wieder anders machen, als ich es gemacht habe.
Ich finde diesen Satz so schlimm, weil dieser Klassiker, ich bereue nichts. Also ich finde das mega schön, wenn das Menschen sagen können, aber es muss doch eine Sache geben, wo man sagt, die hätte ich jetzt anders gemacht. Das denke ich mir manchmal, aber gut.
Na, aber es führt doch immer zu was.
Also auch
jedes, alles, was jeder Fehler, er führt am Ende doch, und wenn es nur eine Erkenntnis ist.
Yeah.
Ich bin so froh, dass ich heute mit 47, 46 so eine große Gelassenheit aufbringen kann. Ja. Diese Gelassenheit hätte ich nicht, wenn ich nicht so viel versendet hätte.
Ja.
Weil ich weiß, ich habe so eine Gelassenheit, ich weiß, ich kann auch pleite gehen komplett. Das ist nicht schlimm. Dann stehe ich auf und gehe weiter. Die einzige Maßgabe ist, so die einzige Regel, einmal mehr aufstehen, als du hinfällst. Mhm. Weißt du, ich will nicht mit 65 in Rente gehen. Ich will weiterhin das machen, was mir Spaß macht. Mhm. Ich habe nicht so ein Work-Life-Balance. Mhm. Ich mache das, worauf ich Bock habe. Mhm. Und wird dafür bezahlt, Gott sei Dank. Und das kann ich nur, weil es mir immer ab einem bestimmten Punkt ums Machen ging und nie ums Ankommen.
Das Schöne ist, dass egal mit wem ich spreche, höre ich immer wieder diesen einen Satz, ich mache das, worauf ich Bock habe. Und ich glaube, das ist etwas, was ganz viele Menschen da draußen nicht tun.
Gerade ich habe in den letzten 2 Jahren viel mit an Universitäten und Hochschulen fotografiert und mich viel mit Studierenden unterhalten. Mhm. Und wie oft habe ich gehört, wenn ich gefragt habe, warum das? Ja, mein Vater war schon Maschinenbauer oder mein Vater war schon Physiker. Mhm. Ich denke, und du? Ja, ich wusste jetzt sonst nicht, was ich machen sollte. Mhm. Und ich denke, oh, come on, wie kann man denn nicht wissen, was man macht? Mhm. Also natürlich darf man auf die Suche gehen und man muss nicht mit 20 wissen, was man will. Mhm. Aber ich glaube, dass wir uns irgendwann wirklich jetzt so 2017 mal von dem Gedanken verabschieden müssen, für alles irgendwie ein Zertifikat zu kriegen.
Ja, absolut. Ja,
also, und die Leute, die glauben echt an Zertifikate.
Ja.
Also geht studieren, ja, aber Bachelor und Master von mir aus, wenn du Doktor, musst du das alles machen, irgendwie vielleicht. Mhm. Aber trau dir doch mal, wenn du merkst, das Studium ist irgendwie scheiße, da habe ich jetzt schon 3 Jahre dran gehangen und was will ich denn damit? Ich hatte ein schönes Beispiel bei mir auf der letzten Vietnam-Tour. Ich mache ja immer so 2-wöchige Reisen mit Leuten. Da war der Janik BWL studiert, ja, und zwar in der Elite-Uni in der Schweiz irgendwie. Und kurz vor dem Master, und ich sage, wozu willst du das? Du willst doch fotografieren. Ja, ich habe es doch aber jetzt angefangen und so, ich muss es doch, zu einem Scheiß musst du. Also, du willst du denn jemals bei einer Bank im Vorstand arbeiten? Mhm. Was willst du denn? Du willst doch fotografieren. Mhm. Immer schon. Du machst nichts anderes. Du bist in deiner Fotografie jetzt schon erfolgreicher seit langer Zeit, als du wirst, wenn du diese bescheuerte Bankkarriere dann vor dir hast. Irgendwie.
Ja, aber warum macht der Mensch nicht das, worauf er Bock hat? Der ist schon gar nicht so drauf trainiert.
Weil wir konditioniert sind, dass wir irgendwo ein Zertifikat brauchen. Die Leute, die denken dann, oh, dann habe ich einen Schein, dann bin ich dies oder das. Und so. Wenn du Nerd bist, bist du Nerd. Du kannst dich doch einlesen in eine Sache und dich damit beschäftigen.
Ja.
Ohne, dass dir einer irgendein...
Ja.
Es geht doch nicht darum... auf einer Visitenkarte einen Titel zu kriegen, wobei das war auch wieder so witzig. Ich habe, weiß gar nicht, mit wem ich da auch an irgendeiner Uni mit einem gesprochen. Und ich sagte, naja, weißt du, die Hamburg, also weil er meinte, seine Norddeutschen, die sind ihm zu unterkühlt und so. Und ich sagte, ja, aber weißt du, da oben, da kann es sein, dass so ein Professor Doktor von so einer Uni das Professor Doktor auf der Visitenkarte weglässt. Mhm. So understated sind die da. Und da fragt der mich, ja, wofür macht das denn dann?
Wie ist es denn bei deinen Kindern? Haben die schon, zeichnet sich da schon ab, in welche Richtung die gehen wollen? Oder was würdest du gar nicht wollen, was die werden? Oder willst du,
mein größter Albtraum wäre, dass sie, wenn sie irgendwas machen, um andere Erwartungen zu erfüllen. Ich glaube, das wird nicht passieren. Meine Tochter ist... Es ist so verrückt, mein Sohn sieht aus wie ich, meine Tochter sieht aus wie ihre Mutter. Und ich dachte immer, wow, mein Sohn, der wird jetzt hier der kreative Nichts. Der beließ sich nicht, das war so süß. Irgendwann habe ich ihm gute Nacht gesagt, ich sage, was liest denn dann? Ach, der ist 11, damals war er 10, ach, griechische Mythologie. Bitte? Ich weiß nicht mal, ich kenne griechische Mythologie. Ja, das interessiert mich voll. Ich denke, ist ja Wahnsinn. Und meine Tochter, die malt und die will Klavier spielen und die geht voll ab da. Mhm. Also die ist so kreativ. Da mache ich überhaupt keine Sorgen.
Ja.
Die wird das machen, weil sie da Bock drauf hat.
Ja.
Und ich versuche auch immer den beiden zu sagen, ey, mach das, wenn du Lust drauf hast. Ich werde niemals die irgendwo hinschicken, nur um meine, damit die meinen Erwartungen gerecht
werden. Absolut. Ich sage auch immer, das Schlimmste wäre für mich, wenn ich Kinder bekommen würde, die große Probleme damit hätten, herauszufinden, was sie machen wollen.
Ja.
Weil du hast es ja vorhin schon gesagt, es ist nicht schlimm, wenn man mit 20 noch nicht weiß, was man machen möchte. Aber ich sehe so viele Leute gefangen in ihrem Beruf, die gar nicht erst an den Punkt kommen, sich zu fragen, was möchte ich eigentlich? Und meine Mutter sagt immer ganz gerne, Maggie, man kann nicht im Leben immer das machen, worauf man Bock hat. Und ich sage, doch, kann man. Aber eben, es ist halt so, es ist irgendwie... ist da was drinnen in den Leuten. Das ist genauso wie bei Praktikas. Habe ich mich früher in der Schulzeit immer gewundert, warum die Lisa beispielsweise, die eigentlich total gerne Tennis spielt, auf einmal in der Bank ein Praktikum macht. Das habe ich nicht verstanden. Mhm. So, ich war direkt in der Tanzschule beim Praktikum machen, weil ich wusste, Praktikum, geil, ich will eine Tanzausbildung machen. Habe ich leider bis heute immer noch nicht gemacht.
Ja, aber guck mal, kannst doch... Also was ich... Der geilste Berater bist ja du selbst.
Ja.
Denk mal drüber nach, du brauchst einen Klempner. Ja? Dann gibt es einen aus dem Telefonbuch oder einer sagt, Alter, der ist Klempner mit Leib und Seele.
Mhm.
Der ist Klempner, weil er das geil findet, an Rohren rumzuschrauben und sich irgendwie mit dem Druck und so. Der hat das vielleicht nie gelernt, was mir scheißegal war, wenn er mal eine Küche macht, weil der denkt nach und der geht nicht dahin, weil er da einen Stundenlohn für kriegt, sondern weil er Bock darauf hat.
Ja, das sind die Besten.
Der ist mir doch viel lieber als einer, der hier kommt und dann muss ich noch ein Schnüffelstück holen.
Ich habe so eine Steuerberaterin, die liebt ihren Job. Gott sei Dank. Super, ja. Ich grüße meine Steuerberaterin wirklich, ich liebe sie unendlich.
Und das ist überall so. Hast du eine an der Kasse, die, ja, die da gerne sitzt, weil es ihr Laden vielleicht ist, ja, ihr Tante-Emma-Laden, dann gehst du da gerne einkaufen.
Ja, ja, ich komme wieder, auf jeden Fall, ja, absolut. Ja. Ich habe jetzt zum Schluss noch zwei Glückskekse für uns beide. Oder du darfst dir einen aussuchen.
Das ist ein heller und ein dunkler.
Ich komm auf die dunkle Seite.
Nee, ich nehme den hell ins Licht.
Vielleicht ist da ja noch ein schöner Satz, mit dem wir abschließen können. Oh, meiner ist irgendwo.
Ja, ich heb ja auch in der zweiten. So.
Was hast du?
Ich kenne den Unterschied zwischen ich gebe auf und ich habe genug.
Finde ich sehr passend zu deiner ja, beruflichen Karriere.
Ja, also aufgeben, irgendwie habe ich hier auch so eine Karte, steht immer drauf, aufgeben ist keine Option.
Mhm, absolut. Ich habe erst, wenn Geld nicht mehr die Hauptrolle spielt, wird Kreativität zur Lebensform.
Da haben wir ganze Zeit drüber gesprochen.
Ja, genau, das also ist mega schöner Abschluss, würde ich sagen. Also ich bedanke mich herzlich, ich bin viel motivierter und ich fühle mich gar nicht mehr so schlecht, wie ich mich sonst immer fühle, wenn ich über meine Entscheidungen so nachdenke. Also ich bereue jetzt auch ein bisschen weniger, muss ich zugeben.
Überhaupt nicht. Wofür? Ja. Ich meine, du bist noch jung genug oder noch, dass du später erst rauskriegst, wofür es gut war.
Ja, absolut, absolut. Und wer Lust hat, kann natürlich auch noch den Lebenslauf des Scheiterns von dir sich anschauen bei uns auf dem Blog. Und ansonsten sage ich an der Stelle immer, das gehört leider dazu, abonniert den Channel, teilt das Video, aber am wichtigsten folgt eurem Herzen. Steffen, ich bedanke mich.
Gerne.